Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin Uli.
Hallo Uli, schön, dass du da bist. Ich habe dich eingeladen, weil ich das, was du machst, was du gleich auch noch den HörerInnen erzählen willst, sehr spannend finde. Und weil ich dich auch live gesehen habe und es danach noch spannender fand. Und vielleicht steigen wir einfach mal so ein, dass du erstmal ganz kurz sagst, wer du bist und dann vielleicht erklären kannst, was du gerade zurzeit machst.
Ja, klar, gerne. Vielen Dank für die Einladung erstmal und vielen Dank auch für das Interesse und das Lob. Ich bin Uli, ich bin, ja, sagen wir mal, noch in meinen 40ern und ich habe sehr, sehr lange in Punkrock-Bands gespielt, wohne in Berlin und mit der Auflösung meiner letzten Band, da habe ich bei der Terrorgruppe in Berlin gespielt, habe ich mich entschieden, ein Soloprojekt zu starten, aus verschiedenen Gründen. Und in diesem Soloprojekt spiele ich die Punk-Songs meiner Jugend am Klavier. Oder sagen wir mal, so bin ich gestartet mit zwei Cover-EPs und veröffentliche aber auch eigene Songs. Und genau, bin gerade damit viel unterwegs, spiele Konzerte und freue mich, so viel Musik machen zu dürfen im Moment. Genau, den Rest erzähle ich gleich, wenn du fragst.
Ja, natürlich. Ja, genau das, nämlich die EP mit fünf eigenen Songs, war, glaube ich, auch das, wo ich das erste Mal so richtig auf dich aufmerksam geworden bin, weil es einfach dieses Thema Punkrock-Songs runtergebrochen, akustisch auf Klavier plus plus Cello, plus kommen auch noch hin zur Bohrmaschine, plus irgendwo ist, glaube ich, auch eine E-Gitarre, aber eben sehr, sehr anders, als man sich normalerweise Punk-Rock-Songs vorstellt. Wie ist das zu der Idee gekommen, gar nicht erst mal zu den eigenen Songs, sondern überhaupt dieses Format zu machen, weil du den Punk so sehr liebst und den anders alleine weitermachen wolltest und du dich mit dem ganzen mit der ganzen Band mehr unterwegs sein konntest? Oder wie kam die Idee, das dann nur am Klavier zu machen?
Der Ursprungsimpuls war eigentlich, ich habe über die Jahre festgestellt, dass es sehr ermüdend ist, in Bands zu spielen und diesen Bandkosmos zu organisieren. Weil wenn du mit drei oder vier Leuten in einer Band spielst, und man muss ja ehrlich sagen, damit verdient man nicht viel Geld, ne? Es ist sehr schwierig, sich zu organisieren innerhalb dieses Bandkonstrukts, weil du dich mit der Familie, mit den Jobs der anderen Bandmitglieder arrangieren musst und so. Und gerade mit meiner letzten Band, ich hatte eine Band mit Timo von Schrottgrenze, Tusk hieß die Band, es war eher so eine Indie-Band. Und da haben wir doch echt viel gestruggelt. Wir hatten total Bock, wir haben Alben gemacht, wir haben Konzerte gespielt und so. Und am Ende war es aber so viel logistischer Aufwand, dass es sehr ermüdend war am Ende für uns. Und ich dachte dann so, ich möchte eigentlich gerne Konzerte spielen und ich möchte es ein bisschen leichter haben. So kam ich auf die Idee, ich will eigentlich alleine Konzerte spielen. Und natürlich hatte ich zuerst im Kopf, klar, dann mache ich so Chuck Reagan-mäßig, schnappe ich mir die Gitarre und fahre irgendwo hin und spiele Konzerte. Aber ich bin nicht so ein guter Gitarrist. Es war für mich klar. Ich habe in meiner Punkband früher auch Gitarre gespielt, aber ich kann halt nur Power-Chords und Oktaven spielen. Und Klavier ist aber das Instrument, das ich als Kind gelernt habe. Ne? Ich habe quasi auch in meiner Bandgeschichte immer wieder auch Songs am Klavier gespielt, Songs am Klavier geschrieben, mich auch viel ans Klavier gesetzt, weil ich das als Kind gelernt habe und mich einfach dran setzen kann und losspielen kann. Und irgendwann dachte ich, ja, ich glaube, ich muss ein Klavieralbum machen. Und das war dann aber erstmal so eine Schnapsidee, die ich so dahin gesagt habe. Und es wurde dann aber immer konkreter, dass ich so dachte, ja, ey, ich glaube, wenn ich alleine Konzerte spielen will, dann muss ich das mit dem Klavier machen. Okay, ich mache ein Klavieralbum, aber wie soll das eigentlich klingen? Ich weiß nicht, ob du dich an den Start von Farin Urlaubs Soloprojekt erinnerst. Aber er hat damals gesagt, ich gehe nicht auf Tour, bevor ich nicht zwei Alben rausgebracht habe, weil ich habe sonst nicht genug Songs.
Ja,
und
ja.
Es war dann immer so, dass ich dachte, oh, wenn ich jetzt, ne, wie soll ich denn Konzerte spielen mit eigenen Songs, bis ich so viele geile eigene Songs habe, um ein gutes Konzert zu spielen? Das dauert ja total lange.
Da hätte eine zweite Corona-Pandemie kommen müssen, da hättest du wahrscheinlich die Songs schreiben.
Ja, ich weiß, also um dem jetzt nochmal kurz vorzugreifen, ich glaube, viele Leute, die das Punkrock-Piano entdeckt haben und meine ersten beiden Cover-EPs, die dachten, mir wäre langweilig gewesen bei Corona und ich hatte einfach mal meine Lieblingssongs gecovert. Aber es geht viel, viel weiter, weil ich habe diese Songs ausgewählt, damit ich Konzerte spielen kann. Ne? Also es war für mich von Anfang an klar, ich überbrücke jetzt nicht irgendwie die Zeit, bis ich wieder auf die Bühne kann, sondern es war von Anfang an klar, diese Songs sollen zentraler Bestandteil meines Konzerts sein. Und das war dann eben auch der Schritt, ne, das war dann so ein Klickmoment, so, wo ich dachte, okay, ich schreibe erstmal keine eigenen Songs, sondern ich schnappe mir erstmal die Songs, die mich damals geprägt haben, die mich eigentlich überhaupt reingebracht haben in diese Musik, die mich so geflasht haben. Und versuche die mal fürs Klavier umzusetzen. Und das war aus zwei Gründen total super. Der erste Grund war, dadurch, dass ich versucht habe, diese Songs fürs Klavier umzusetzen, hatte ich dann nachher auch Ideen für meine eigenen Songs. Also ich wusste, ich muss ein Melodic Hardcore-Album am Klavier schreiben. Und das Zweite war halt auch für live, dass ich einfach so viele Hits schon im Gepäck hatte. Also, ne, dass ich einfach weiß, ich setze mich da auf die Bühne und ich spiele halt die Songs, die Punk-Songs meiner Jugend. Also das ist einfach ein unglaubliches Erlebnis jeden Abend. Also du hast uns ja schon mal live gesehen. Ich will es auch gar nicht pathetisch klingen oder so. Aber ich meine es auch ganz demütig. Die Songs am Klavier zu spielen abends ist wirklich eine große Freude und ist viel größer, als ich damals jemals mir gedacht hätte, als ich mir das ausgedacht habe, wie das wohl so wird.
Kannst du dich dran erinnern? Vielleicht gibt es auch nicht den einen Titel, aber was war der erste, wo du dich rangesetzt hast, den für dich so ein bisschen umzumodeln? Weißt du das oder waren das mehrere gleichzeitig?
Ja, also ich war ziemlich schnell dann an dem Punkt, dass ich dachte, okay, ich muss Melodic Hardcore aus den 90ern, also North X, Bad Religion, Propagandi, Lagwagon, das waren halt so meine Bands, No Use for a Name, Randy, die haben wir damals rauf und runter gehört und das waren auch die Bands, wo ich diese Momente hatte, wo ich die zum ersten Mal gehört habe, dass es mich so total weggeflasht hat. Und ich dachte, wow, das ist wirklich das Geilste, was ich jemals gehört habe. Und ich habe es mir aber auch schwer gemacht mit den Covern, weil ich wollte jetzt, es war mir von Anfang an klar, ich will jetzt nicht der Mambo-Kurt des Punkrock-Piano werden. Das soll jetzt keine die besten Songs der 80er, 90er und von heute werden. Sondern es war mir klar, es muss ganz eng mit mir verbunden sein. Und ich hatte dann auch so eine wirre Idee, oder was heißt wirr, aber das Konzept war, ich cover nur den ersten Song von dem Album, mit dem ich die Band das erste Mal gehört habe.
Cool. Also, ne? Ja.
Klingt ein bisschen verkopft, aber macht total Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Weil damals, in den 90ern, hast du halt ein Tape in die Hand gedrückt bekommen von irgendeiner Band. Und der erste Song, ne, der hat ja auch ein bisschen irgendwie entschieden, ist das geil, ist das nicht geil. Deswegen, also Bad Religion, You Are the Government von der Suffer, das war so ein Erweckungsmoment für mich. Also wirklich, ich habe dieses Tape geschenkt bekommen und dann habe ich das einen ganzen Sommer auf dem Kassettenrekorder gehört. Wirklich, also ohne Unter. Ich weiß nicht, ob ich sogar das auf die eine und auf die andere Seite kopiert habe, damit ich nur rumdrehen muss und das die ganze Zeit durchdrehen. Aber weißt du, deswegen habe ich You Are the Government genommen. Deswegen habe ich Island of Shame von Lagwagon genommen, was ich zum ersten Mal im Auto von einem Kumpel gehört habe, als wir zum NorthX-Konzert nach Köln gefahren sind. Und er gesagt hat, kennt ihr die Vorband eigentlich, Lagwagon? Hier, hört mal. Und Island of Shame war so, wow, wie krass ist das denn? Was ist denn das für ein Song? Oder auch Propagandi, Anti-Manifesto von der How to Clean Everything, genau das gleiche. Oder Bullion von Millencolin. Bei NorthX, Linoleum, muss ich fairerweise sagen, tatsächlich das erste Album, was ich von NorthX gehört habe, war The White Trash, Two Heaps and a Bean. Und eigentlich hätte ich Sold Out covern müssen, der Logik nach meines Konzepts. Aber als ich das auch mit mehreren Leuten besprochen habe und so, war so, ey, nee, nimm mal Linoleum. Ist der größere Hit und ein Hit in deinem Set kann nicht schaden. Deswegen bin ich da ein bisschen abgewichen von meinem Konzept. Aber Linoleum ist auch der erste Song von der Punk and Drublic, die ich natürlich auch hoch und runter gehört habe und die auch für mich natürlich ein wichtigeres NorthX-Album ist als die White Trash.
Damit hast du eigentlich schon in ziemlicher Umfänglichkeit eine Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe, nämlich die Auswahl der Songs, weil du bis auf Linoleum, was du schon gesagt hast, ja nicht immer unbedingt die Hits der einzelnen Bands gecovert hast, aber mit deiner Erklärung, erster Song der Platte, die du gehört hast, hat sich meine Frage erübrigt, hast du schon wunderbar erklärt und finde ich auch absolut einleuchtend, so was catcht einen als erstes, was bringt einen dazu, das dann auch zu machen und auch, egal ob es Kassette ist oder LP ist, du legst ja nicht mittendrin meistens auf, sondern du legst immer am Anfang auf.
Genau, so ist es. Und ich weiß ja nicht, wie die Hörer das empfinden oder vielleicht können die das ja auch mal kommentieren, wenn sie das hören. Oder wie es bei dir war, Matthias. Aber ob du dich dann auch daran erinnerst an so Momente, wo du zum ersten Mal Musik gehört hast, die dich halt so krass geflasht hat, dass du es immer wieder hören wolltest oder ne, also dich so mitgerissen hast. Und das ist halt, glaube ich, auch ein essentieller Bestandteil der Jugend oder sage ich mal zumindest von Jugendlichen, die da Feuer fangen, ne, für Musik und Musikbegeisterung.
Ja, natürlich ist es immer, der Auslöser ist meistens immer ein einzelner Song, was dann dazu führt, dass man einen Interpreten dann nachhört, sonst irgendwie und dann über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar verfolgt, weil man den einen bestimmten Song oder so gehört hat. Das ist
genau, und heute bei Spotify ist es ja auch so, heute drückst du halt Play oder hörst irgendeine Playlist durch und dann passiert das vielleicht auch. Aber damals war es ja eben, du hast ein Album bekommen und der erste Song. Also, weiß nicht, die Kids von heute können es wahrscheinlich so in der Form nicht mehr nachvollziehen. Aber für uns oder für mich, weiß nicht, was du für ein Jahrgang bist, war das damals so.
Ja, also war für mich ganz genau das Gleiche, von daher. Ja, kommen wir mal zu deinen eigenen Songs, die du neu geschrieben hast. Die EP heißt Für immer jung und wir haben ja gerade über Tonträger gesprochen. Das sind nur 5 Songs und die passen auf das Vinyl auf eine Seite drauf. Also man braucht das ganze Ding nicht mal umzudrehen. Die ganzen Songs setzen sich schon sehr mit dir, deiner Generation, dem Großwerden in der Musik auseinander. Der erste Song, Live Fast, Die Punk, hat aber auch schon so ein bisschen so Augenzwinkern, oder?
Ja, ach, ich weiß nicht, ich hab den Text eigentlich immer ein bisschen als melancholisch empfunden, weißt du, weil man diese Zeit, die jetzt ja schon auch ein paar Jahrzehnte zurückliegt, doch auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen melancholisch drauf zurückschaut. Ich habe beim Texteschreiben ja eigentlich schon angefangen, mich damit zu beschäftigen, wo ich halt herkomme. Und bei Live Fast Die Punk gehört aber auch eben dazu, von heute darauf zu schauen, ne? Wo ist man jetzt heute eigentlich angekommen? Und wie empfindet man die Zeit, die damals, wie man so aufgewachsen ist. Ich bin da halt schon dann irgendwie auf meine Heimatstadt gekommen, ne, weil die mich einfach so geprägt hat und wir damals einfach so ein Glück hatten, in dieser Stadt Menschen zu treffen, die uns Freiräume gegeben haben, die uns gezeigt haben, wie man in einer Band spielt, ne, die uns in diese Szene eingeführt haben und uns gezeigt haben, ey, ihr könnt selber was machen und ihr könnt euch zusammentun so und das ist eigentlich ein bisschen das Gefühl, von dem der Song handelt, aber trotzdem ist man ja heute auch, wenn man dann ein bisschen älter ist so, dann bist du ja auch in bestimmten Zwängen verhaftet, wo man so drauf guckt und denkt, ja, war das wirklich alles gut, wie ich das damals gemacht habe? Macht das Sinn, jetzt noch weiter Musik zu machen? Sollte ich nicht mal einen richtigen Job annehmen? Augenzwinkern, ja, was meinst du mit Augenzwinkern?
Ja, es ist schon irgendwie, sich mit dem auseinanderzusetzen. Also schon so, vielleicht dieses Augenzwinkern auch tatsächlich so gemeint, so, ja, wie ernst ist das alles? Wie ernst sollte mich man das alles nehmen und wo bin ich jetzt hier gelandet? Also ja. So, das, was du gesagt hast, hätte man nicht vielleicht doch irgendwie was Vernünftiges lernen sollen, so ungefähr.
Ja, genau. Also ne, man muss natürlich schon auf sein Herz hören und das irgendwie machen. Man muss es sich natürlich aber auch leisten können. So, ne? Und wir leben in einer sehr privilegierten Gesellschaft so und genau, ich glaube, das muss man sich natürlich auch irgendwie ein bisschen vor Augen halten. Aber stimmt schon, also ne, den Punk darf man jetzt auch natürlich nicht zu ernst nehmen.
Das ist, glaube ich, Le Fast, der Punk ist, glaube ich, auch der Opener von deinem Konzert gewesen, ne? Oder?
Nee, ich habe mit Rock ist tot angefangen, dann habe ich Live Fast Die Punk gespielt.
Ja.
Also es ist ein bisschen eine kleine Hommage an meine Heimatstadt und im Musikvideo, ich habe das Musikvideo auch in Jülich gedreht, da im Kulturbahnhof, da wo wir damals mit meiner alten Band Die Sailors unseren Proberaum hatten. Und ich bin dieser Stadt sehr freundschaftlich verbunden immer noch und ich habe da auch auf meiner Tour gespielt. Und ohne Witz, die Kneipe war sowas von brechend voll.
Schön.
Also es war so schön, es war ein bisschen wie der verlorene Sohn kehrt nach Hause zurück und spielt die Melodicore-Songs unserer Jugend. Und, also das war wirklich ein tolles Konzert. Und ja.
Du hast gerade schon Rock ist tot erwähnt. Das ist, glaube ich, der einzigste Song auf der EP, ich glaube, da ist sogar eine Gitarre irgendwo mit drin in den Aufnahmen, ne?
Genau, ich dachte, also alle Texte handeln auf eine Art und Weise irgendwie von Gitarrenmusik. Und Rock ist tot natürlich auch. Und ich habe, wann war es denn? Ich glaube, Ende 2022 durfte ich auf der Chefdenker Release Party im Sonic Ballroom in Köln, durfte ich Support spielen. Und dann saßen wir da oben im Backstage-Raum und da meinte der Kollege, der Gitarrist von Chefdenkern, ah Uli, wie wäre das denn bei deinem Klavierkonzert, wenn einfach mal einer auf die Bühne kommt, dann spielt er so ein Gitarrensolo und dann geht er wieder runter. Wäre doch geil, oder? Und irgendwie hatte ich das dann auch die ganze Zeit im Kopf und habe mir für jeden Song auf dieser EP eigentlich auch was Spezielles ausgedacht. Also ne, hier in diesem Fall dachte ich dann, bei Rock ist tot muss natürlich ein Gitarrensolo rein, weil ja eben alle Songs von Gitarrenmusik handeln und eine Gitarre, die muss schon drauf. Und dann habe ich den Kollegen gefragt von Chefdenkern, und der ist dann vorbeigekommen und hat mir da so ein 1A-Tapping-Solo draufgespielt auf Rock ist tot. Und genau, es war wirklich eine Freude. Also, dass er dieses Solo da draufgespielt hat. Er hätte mir keinen besseren Gitarristen wünschen können.
Wie tot ist Rock oder ist er überhaupt tot?
Ich habe den Song geschrieben, weil ich ein Interview mit Gene Simmons gelesen habe. Und da war die Headline, ich weiß nicht, ich glaube, es war auch im Rolling Stone oder so, hat er geschrieben, Rock ist tot. Alte weiße Männermusik und so, ne, Dinosaurier. Und das habe ich gelesen und dachte, ja, stimmt. Natürlich ist für mich Rock nicht tot, aber ich bin ja auch schon alt. Aber wenn man sich halt anguckt, was jetzt hier so im 21. Jahrhundert angesagt ist und wohin die Reise geht, Rock in der Form, wie ich ihn da besinge, der hat auch, glaube ich, nicht mehr lange. Beziehungsweise finde ich auch, dass es Zeit ist für neue Dinge, neue Vermischungen, eine neue Richtung so. Und ich will da auch gar nicht so melancholisch dogmatisch sein. Ich finde, Musik muss von Wandel leben und es muss neue Sachen geben und so. Ich finde auch nicht, früher war alles besser oder so. Also es war früher nicht alles besser.
Früher war nur alles früher. Also von daher.
Früher war nur alles früher. Genau, und Rock ist tot ist natürlich mit Augenzwinkern. Ich habe den ja als ersten Song bei meinem Konzert gespielt, aber natürlich, wenn ihr zu meinem Konzert kommen solltet, da geht es dann natürlich nur um Gitarrenmusik die ganze Zeit. Und genau, also war halt ein bisschen plakativ, aber ich fand es für so einen Song eigentlich ganz cool. Und jetzt habe ich auch ein Gitarrensolo auf meiner Platte. Das ist doch das Wichtigste.
Du hast nicht nur ein Gitarrensolo, es gibt auch, ich weiß nicht, ob das einmalig ist oder nicht, ich habe es bis jetzt zumindest noch nicht gesehen, ich habe es auch live bestaunen dürfen, dein Begleiter und Cellist Michael spielt ein Bohrmaschinen-Solo. Bei welchem Song war das und wie seid ihr darauf gekommen?
Der Song heißt 9 to 5 und der setzt sich ein bisschen kritisch damit auseinander, wie in unserer Gesellschaft das Thema Arbeit gesehen wird. Und 9 to 5, ne, nicht wie Englisch 9, sondern wie Nein, das Gegenteil von Ja. Und ich weiß es nicht, ich habe den Song geschrieben und irgendwann hatte ich die Idee, da muss ein Bohrmaschinen-Solo rein. Und habe das dann auch im Studio gespielt. Und dann hatte ich aber auch irgendwann die Idee, das machen wir auch live. Ne, weil ja, ich finde es immer cool, wenn live halt auch was passiert, was die Leute ein bisschen überrascht und so, ne, was ein bisschen auch den Song nochmal gut darstellt. Und ich finde einfach in einem Song, der 9 to 5 heißt, passt doch ein Bohrmaschinen-Solo richtig geil. Also, weißt du, was steht mehr für Arbeit als die Bohrmaschine? Und die Bohrmaschine dann als Musikinstrument zu verwenden in diesem Lied, Mann, also Das hat schon viel Freude gemacht, so auch im Studio mit meinem Produzenten. Das war echt richtig lustig. Und live war es halt auch immer ein Hinhörer, Hingucker. Ich finde, das Lied ist halt auch ein bisschen schwer. Ne? Also ich merke manchmal, wenn ich das alleine spiele, ohne Bohrmaschinen-Solo, dass die Leute danach auch ein bisschen bedröppelt aus der Wäsche gucken und denken, ja, scheiße, morgen wieder ins Büro. Aber was soll ich machen? Und das Bohrmaschinen-Solo hat das dann echt schön aufgelockert. Aber hey, einstürzende Neubauten und so, ich glaube, die Bohrmaschine hat auch ihren festen Platz in der Rockmusik. Ich habe das jetzt nicht erfunden.
Nein, nein.
Aber ist natürlich geil mit Klavier, Cello und so. Das haben wir echt geil hingekriegt. Und der Micha hat einfach auch jeden Abend richtig krass gerockt, das Bohrmaschinen-Solo.
Ja, der Micha, der ja sonst bei dir bei einigen Konzerten jetzt auf der Tour oder jetzt auch heute sogar bei allen Konzerten am Cello sitzt. Wie habt ihr das gemacht? Die Songs dann nochmal, das braucht ihr noch was Bestimmtes, was Besonderes, um das jetzt nochmal auch mit Cello-Begleitung zu machen. Habt ihr euch da gemeinsam rangesetzt oder hast du ihm gesagt, so pass auf, die und die Songs sind's, hast du da, arbeite ich da mal rein, hast du Ideen oder wie hat das funktioniert?
Ja, also ich habe ja eben erzählt, wie ich auf die Idee gekommen bin, das Punkrock-Piano zu starten. Und nachdem ich dieses Konzept so für mich stehen hatte, ne, mit den Covers und den Punk-Songs meiner Jugend, hatte ich auch eben das Gefühl, ich möchte das gerne aufnehmen. Und da war mir aber schon bewusst, wenn ich jetzt nur Klavier und Gesang aufnehme, dass mir das ein bisschen zu langweilig ist. Ich glaube, wenn Leute das nochmal hören sollen, dann muss man denen auch ein bisschen mehr bieten. Und Micha und ich, wir haben zusammen studiert, wir kennen uns aus Köln schon wirklich sehr lange und sind gut befreundet. Und ich habe ihm von der Idee erzählt und er ist Musikproduzent hier in Berlin und hat ein kleines Studio und spielt halt eben auch Cello. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, das aufzunehmen und auch Lust, Cello zu spielen. Und ich habe ihm da rein künstlerisch auch die Freiheit gelassen, das so zu machen, wie er Bock hat. Ne? Ich habe da jetzt nicht gesagt, hier, spiel mal so, spiel mal so, spiel mal so, spiel mal so. Und dadurch, dass er auch in den 90ern groß geworden ist, auch North X, Lagwagon, Face to Face, das alles rauf und runter gehört hat, hat er das auch sofort umsetzen und adaptieren können. Also ich glaube, es gab keine Situation, wo ich jetzt irgendwie gesagt hätte, nee, aber so, das ist aber nicht so geil da an der Stelle, sondern wir haben uns da musikalisch schon sehr, sehr gut verstanden und er hat quasi auch dann die ersten beiden Cover-EPs aufgenommen und produziert mit mir zusammen.
Ja, das also ich liebe so und so Cello, das ist unabhängig jetzt in der Kombination mit dem Punkrock-Piano hat Cello für mich immer was ganz Besonderes. Und in dieser Art und Weise als Kombi ist tatsächlich nochmal, ja, ist noch der Kick obendrauf, also um das auch wieder wiederhörbar zu machen. Das ist schon gesagt, so ja, man kann so ein Konzert alleine am Klavier spielen. Das macht zum einmaligen Anhören dann auch Spaß, aber ich glaube, auch für dich ist es natürlich super, wenn du noch jemanden dabei hast, der mit dir auf Tour ist und mit dem du da auch ein bisschen interagieren kannst, sowohl vor der Bühne, auf der Bühne, als auch danach.
Total. Also natürlich war es so als Solo-Projekt gedacht und ich habe aber auch schnell gemerkt, dass man als Solo-Künstler doch dann auch relativ viel alleine ist. Und es ist auch ein bisschen das Gegenteil von in einer Band spielen, weißt du? Also als wir früher mit Die Sailors losgefahren sind, hatte das immer sowas von, wir ziehen hier aus und erobern die Welt. Ne? Wir sind hier unterwegs mit der Gang. Und ich stehe dann doch auch öfters mal alleine mit dem Keyboard am Bahnsteig und steige in den Zug und fahre ganz lange halt irgendwo alleine hin. Deswegen war jetzt die Tour mit Micha auch, ja, also damit sind wir auch auf jeden Fall, ist dieses Tour-Feeling so ein bisschen zurückgekommen oder dieses Band-Feeling auch. Micha ist leider vor, also hat Berlin verlassen und lebt zurzeit in einer anderen Stadt. Deswegen sind wir dann eben dazu übergegangen, dass ich halt, also, oder in meiner Ursprungsidee war es auch auf jeden Fall so, dass ich von Anfang an alleine Konzerte spielen wollte. Ne? Das war ja meine Idee. Ich will alleine Konzerte spielen können. Dadurch, dass er die Stadt verlassen hat, haben wir jetzt halt eben gesagt, und deswegen habe ich auch so eine lange Tour am Stück jeden Tag gebucht, weil es so für uns einfacher ist zu organisieren, dass der Micha eben dann mal für 2 Wochen kommt und wir spielen halt direkt 11 Konzerte, aber jedes Wochenende kann er halt nicht dabei sein. Das macht es aber auf der anderen Seite auch wieder besonders und speziell, weißt du? Also ich merke auch, oder ich weiß nicht, ob du mich schon mal alleine gesehen hast am Klavier, es macht aber jeden Abend dann auch mal wieder nochmal besonders oder anders.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast schon erzählt, hast von dieser erzählt, du hast auch erzählt, dass du in der Terrorgruppe gespielt hast. Von der Terrorgruppe hast du dir auch einen Song ausgesucht. Das war aber, glaube ich, dann nicht der erste, weil den musstest du ja nicht hören, sondern du hast da gespielt. Hast du da auch auf das Hitpotenzial gesetzt oder?
Ja, also die erste EP waren ja quasi California Punk, so Melodic Hardcore Bands mit englischen Lyrics und die zweite EP, ne, weil ich einfach viel Zeit in der Deutschpunk-Szene verbracht habe mit die Sailors, waren wir bei Vitamine Pillen Records, ein Deutschpunk-Label aus der Nähe von Aachen und haben da halt eben mit vielen Bands auch gespielt, weißt du, Knochenfabrik, Wohlstandskinder, Chefdenker, Super Nichts, ne, also dieses ganze Kölner Deutschpunk-Umfeld und natürlich auch mit Terrorgruppe, mit Diesel, das haben wir viel mit Terrorgruppe auch gespielt. War das einfach auch ein wichtiger Baustein meiner Sozialisation und es gibt einfach auch so unfassbar viele gute Bands in dem Bereich, die super gute Songs geschrieben haben. Da habe ich das Konzept dann ein bisschen über den Haufen geschmissen und mir einfach die Hits, meine persönlichen Hits der Bands rausgesucht. Und genau, da gehört dann natürlich ein Terrorgruppe-Song dazu. Aber ich habe noch Songs von Schrottgrenze, Casanovas Schwule Seite, Herrenmagazin und von Vizo gecovert und genau, mich dann quasi so mit diesen beiden Standbeinen so, ey, hier, ne, Melodic Hardcore, Skatepunk, aber auch eben Deutschpunk, damit bin ich aufgewachsen, da komme ich her.
Ja, eine ganz kleine Anekdote. Du hast sie erzählt. Bei der Terrorgruppe vergibt ihr Spitznamen oder sind Spitznamen vergeben worden, wenn man da eingestiegen ist. Kannst du mal deinen verraten? Du hast es den Zuschauern ja schon verraten.
Ja, also Johnny Bottrop vergibt alle Punkernamen in der Terrorgruppe. Das heißt, wenn jemand einsteigt, bekommt er einen eigenen Terrorgruppennamen verpasst. Und meiner war Eros Razorblade.
Finde ich total witzig. Weiß aber auch
Ja.
keiner, wie er drauf gekommen ist, oder?
Doch, doch, es gab den Namen. Es war eine Zweitverwertung. Also, ne, so, der war jetzt nicht extra für mich. Es gab schon mal jemanden vorher, der den Namen Eros Razorblade hatte.
Ah, okay.
Ich glaube, es war aber kein Terrorgruppe-Bandmitglied. Also es ist so ein bisschen Johnnys Steckenpferd, ne, sich Namen
Ja.
auszudenken und die zu vergeben. Also der Name existierte schon und den hat er
Ach
mir
so,
dann gegeben.
okay.
Und ja, also wie gesagt, man kann sich den nicht aussuchen, man kann den dann auch nicht umtauschen, so das oder abändern. Damit muss man dann leben. Und ich habe das Gefühl, ja, ich bin halt reingewachsen
Ja.
in diesen Namen. Es ist schon okay.
Du hast nicht nur über Rock und Punk geschrieben, sondern du hast auch über ein anderes Musikgenre noch geschrieben, nämlich über Grunge. Es gibt einen Song, der heißt Crunch Revival. Passt mir auch sehr gut. Also ich bin natürlich auch damals voll auf die Crunch-Welle aufgesprungen. Du hast allerdings in deinem ganzen Konzept bis jetzt noch keine Crunch-Songs gecovert. Ne? Vielleicht ist es der nächste Schritt.
Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe schon gemerkt, dass das ganze Piano-Konzept in seiner Dimension durchaus noch Entwicklungspotenzial hätte, weil nicht nur Grunge, auch Metal, ne, ey, keine Ahnung, Emo-Core, Ska-Punk, Oi!, also man könnte richtig steil gehen. Ich glaube aber, dass ich jetzt in der Zukunft nicht weiter unbedingt meine Energie darauf verwenden möchte, Coverplatten im Studio aufzunehmen. Aber generell Gitarrenmusik am Klavier umzusetzen, das funktioniert. Das funktioniert super. Und mal gucken, wohin so die Reise geht. Ich habe ja aus Gag zum 1. April mal 5 Death-Metal-Songs aufgenommen am Klavier. Als Uli Sailor Death Metal Piano. Kannst du mal googeln. Und das hat auch super funktioniert. Habe ich 2 Monate Growl-Tutorials auf YouTube gemacht, um den Gesang so hinzukriegen. Aber es funktioniert tatsächlich. Ne? Und eine Sache. Also ich hoffe, ich schweife jetzt nicht zu sehr ab. Aber ich habe natürlich mich auch ein bisschen umgehört, bevor ich dann das Punkrock-Piano gestartet habe und habe bei YouTube mal gesucht, was für Cover gibt es denn eigentlich von Punk-Songs und so. Und alle machen am Klavier immer Balladen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Aber das
Ja,
war halt so ein Punkt.
das ist mir
Ey,
beim Klavier immer
Balladen.
naheliegend, ist einfacher dann, ne?
Ja, aber warum ist das naheliegend? Ich weiß nicht, wo das verloren gegangen ist. Ich bin jetzt kein super krasser musikwissenschaftlicher Klavier. Experte. Aber wenn du an die 60er denkst oder an Rock'n'Roll oder an Jerry Lee Lewis, heißt der Jerry Lee Lewis? Ich weiß nicht. Genau, also wie die Leute Klavier gespielt haben, das ist doch verloren gegangen irgendwann. Und das war doch, und ich glaube, dass das verloren gegangen ist, als die verzerrte Gitarre ins Spiel gekommen ist. Weil die halt einfach, ne, das so weggesweept hat. Und seitdem spielen alle am Klavier immer nur Balladen. Und dann, weißt du, dann hörst du so, ah, hier, All the Small Things, Blink 182, als Ballade. Oh ja, interessant. Und es ist aber sofort langweilig. Es ist nach 30 Sekunden langweilig. Ne? Der Song ist dann erstmal doppelt so lang, ne? Nicht 2 Minuten, sondern 4. Und da dachte ich so, das muss ich ändern. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen dann das Geheimrezept geworden. Oder warum das ganze Punkrock-Piano-Projekt so interessant ist. Weil ich halt versucht habe, die Energie des Punk zu bewahren.
Ja, und auch, wie gesagt, die Energie vom Piano, also alles, was später dann die Stromgitarren auf der Bühne zerschlagen wurde, hat Jerry Lee Lewis seine Klaviere angezündet, so ungefähr. Also da ist ja natürlich auch ziemlich viel Energie hinter. Ne? Also ist ja nicht abzustreiten. Ja. Nochmal zurück zu dem Grunge-Revival. Hast du größeren Bezug zum Grunge oder wie bist du auf den Titel gekommen?
Ja, also Der Song ist so entstanden nach so einer langen Nacht am Tresen, wo wir darüber geredet haben, wann denn endlich das Grunge-Revival kommt. Ne? Dass man jetzt eigentlich, also ist natürlich schon längst da in den verschiedensten Formen und so. Ne? Aber so kam ich dann halt irgendwie drauf. Mein stärkster Bezug zu Grunge ist halt, dass ich mal die Asche von Kurt Cobain im Joint geraucht habe, würde ich sagen. Und natürlich die Platten, also ne, Smells Like Teen Spirit, und die Nevermind, viele andere Bands, auch die Bad Motorfinger von Soundgarden. Ja, also damals Anfang der 90er und so, das war schon groß und das hat mich schon auch geprägt. Aber nicht so, es ist dann ein bisschen verloren gegangen. Also aus Nostalgie habe ich mir die Platten natürlich auch alle auf Schallplatte nochmal wieder gekauft, aber also Grunge hat mich nie so tief dann getroffen. Es war wie so eine Einstiegsdroge oder so. Ne?
Ja. Also, es gehört auf alle Fälle in der Generation für eine gewisse Zeit einfach mit dazu, weil es einfach in der Szene und nicht nur in der Szene, dann auch woanders überall lief. Also von daher.
Ja. Ja, voll. Und selbst auch, also ich bin kein großer Foo Fighters-Fan und so, ne, aber trotzdem auch, also vor Dave Grohls Werk habe ich durchaus auch irgendwie Respekt. Auch wenn, klar, also man bestimmt manche Sachen auch kritisch sehen kann oder ne, Stadion Rock. Jetzt irgendwie ablehnt, aber ja, also Dave Grohl ist schon eine sehr respektable Persönlichkeit für mich. Und vor allem wegen der Fahne halt.
Ja. Du stellst auf deinem Konzert relativ am Anfang schon immer die Frage, NoFX oder Bad Religion? Geht darum, was du nächsten Song, du hast nächstes Spiel. Was ist es denn bei dir eher, NoFX oder Bad Religion?
Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Vor allem, weil beide Bands so verschiedene Phasen durchlaufen haben. Ne, Bad Religion waren es auf jeden Fall zuerst. Also die Suffer wirklich habe ich sehr rauf und runter gehört. Und dann auch die Against the Grain und vor allem die Generator in so einem sehr langen Winter, wo die mich sehr getröstet hat. NoFX habe ich dann kamen dann eher eigentlich danach und haben aber auch so bis auf die Heavy Petting Zoo so 4, 5, 6 Alben rausgebracht, die mich wirklich krass abgeholt haben. Ich finde, die Bands sind dann ein bisschen schlecht gealtert, phasenweise. Also Bad Religion zum Beispiel mit diesem Campino-Punkrock-Song-Feature. Und am allerschlimmsten fand ich dieses Weihnachtsalbum, was sie gemacht haben.
Oh ja.
Was ich mir auch bis heute nie anhören konnte, weil es für mich einfach so gegen alles steht, was ich an Bad Religion gut fand. Aber es hat sich wieder ein bisschen gewandelt. Also ich finde, die haben sich jetzt wieder ein bisschen berappelt und so. Und bei NoFX, keine Ahnung, also da sehe ich jetzt auch die Entwicklung ein bisschen kritisch. Jetzt diese jahrelange Abschiedstour. Und ich war nochmal bei der Punk in Drublic Tour in Hannover 2022, 2021.
Ja, angeblich soll ja dieses Jahr wirklich definitiv Schluss sein. Aber ob es denn so ist, weiß man auch nicht genau.
Ja, aber es wirkt alles so ein bisschen abgeheiftert. Also ich weiß nicht, also bei allem Respekt für Fat Records, für das, was Fat Mike gemacht hat, für den Sound, für die, aber da kann ich jetzt gerade auch irgendwie nicht mit. Also ich hatte wirklich kein Bedürfnis, mir irgendein Ticket für irgendein NoFX Abschiedskonzert zu kaufen. So, von daher NoFX oder Bad Religion, es ist jetzt keine befriedigende Antwort für dich, glaube ich.
Nö, das macht aber nichts. Die Erklärung.
Sie sind beide wichtig für ihre Zeit und ich spiele ja Linoleum und mittlerweile auch 21st Century Digital Boy in meinem Set.
Ja.
Ich habe mich ein bisschen von You Are the Government verabschiedet. Einfach weil, ist auch, ja, schon für so ein Set auch cool ist, dann nochmal einen Hit auszugraben.
Kommen wir nochmal zurück zu deinen eigenen Songs und da möchte ich noch über meinen Lieblingssong sprechen und ich weiß nicht, wie es den HörerInnen geht, wenn ihr schon gehört habt oder wenn ihr schon live gesehen habt. Also für mich ist Senior Punk berührt mich zutiefst. Ich weiß nicht, warum er mich berührt, vielleicht bin ich Senior Punk, ich weiß es nicht. Ich auch, wenn ich nicht irgendwo im Rollstuhl sitze oder mich von jemandem durch die Gegend schieben lasse, aber die ganze Haltung, auch das sehr große Augenzwinkern in der ganzen Geschichte und die Musik an sich spricht mich doch sehr an.
Das freut mich zu hören. Senior Punk war eigentlich so der erste Song, den ich für das Projekt geschrieben habe, als ich den geschrieben habe, das Projekt noch gar nicht gab, aber ich habe, habe ich ja eben schon erwähnt, auch immer am Klavier meine Songs geschrieben und ich bin ja zur Reunion bei Terrorgruppe eingestiegen und habe natürlich auch immer hab bei zwei Alben quasi mitgeschrieben, mitgemacht und manchmal sitzt du halt auch am Klavier und hast ein paar Ideen. Und da war eine Idee, war halt eben Senior Punk damals. Und wir haben den auch in der Form veröffentlicht. Wir haben damals auf einer Tour den Instagram-Kanal von Kein Bock auf Nazis übernommen. Die machen ja manchmal so Aktionen.
Ja.
Und wir wussten halt, boah, einen Tag, was machen wir den ganzen Tag? Und haben uns halt vorher Sachen ausgedacht, ne, die wir dann auch ein bisschen nicht unbedingt vorproduziert, aber schon so gesagt haben, komm, dann machen wir das. Und eine Idee war, jedes Bandmitglied schreibt einen Song, einen 40-Sekunden-Song, und den nehmen wir auf und den hauen wir raus bei Kein Bock auf Nazis. Mein Song war Senior Punk.
Ah, okay.
Und genau, ich glaube einfach dadurch, dass die Terrorgruppe ja so im Schnitt alle so 10 Jährchen älter sind als ich und ich mich da quasi in so einem Altpunk-Umfeld mehr bewegt habe, so bin ich, glaube ich, auf die Idee gekommen. Und nach dem Konzert meinte auch letztens jemand zu mir, Uli, du bist der junge Altpunk. weißt du, deswegen, klar, also so alt bin ich ja noch gar nicht. Aber das Gute an Senior Punk ist, glaube ich, der Song an sich wird super altern. Ne? Also wenn wir dann irgendwie mit 60 uns in den Armen liegen beim Piano-Konzert, da wird Senior Punk auf jeden Fall nochmal richtig wachsen.
Da gibt es noch mehr Bedeutung mit.
Ja.
Für jeden Einzelnen, ja. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich für alle Informationen, für das wirklich nette Interview und das freue mich drauf, dass du hoffentlich weitermachst, weiter an Songs schreibst, damit dann auch wieder auf Tour gehst. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als dir nochmal ganz herzlich zu danken und den HörerInnen bleibt gesund und auf Wiederhören.
Super, vielen Dank, dass ihr mich da hattet. Bis bald.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.